So, kann losgehen.
Geht schon los.
Geht schon los.
Okay. Wie fangen wir nochmal an?
Wie geht es nochmal?
Achtung.
Two Beards, One Beer. Der Podcast. Naturbelassen und ungefiltert.
Hallo und herzlich willkommen zu Two Beards, One Beer. Mein Name ist Flo und tatsächlich links von mir sitzt Karl.
Ja, servus Leute. Ja,
servus. Wir sind uns wirklich von Angesicht zu Angesicht.
Korrekt.
Wenn man es wieder...
Wenn es gedacht ist, es kann wieder so weit sein, dass wir uns gegenüber sitzen, aber wir sitzen schön im Freien. Ne? Man sollte ja eine frische...
Wir sind natürlich...
Wenn man sich trifft, dann an der frischen Luft.
Richtig. Und was ja auch viel schöner ist... Bestes Wetter, 25 Grad jetzt noch, also es ist 19.37 Uhr jetzt, wenn wir aufnehmen.
Da kann man sich auf jeden Fall nach draußen setzen.
Und wir sitzen hier in kurze Sache, also ich zumindest, und werden uns jetzt gleich ein Bier gönnen, so ja. Wie ihr das gewöhnt seid von uns.
Ja? Ja, ja, ich wollte nur dazu sagen, bei uns im Landkreis ist es ja so, dass wir schon seit mindestens über einer Woche gar keine Corona-Fälle mehr haben, offizielle. Von daher...
Genau.
Haben wir uns gedacht, da können wir uns auf jeden Fall jetzt mal wieder
zusammenhucken.
Ja. Oh, der Hund eskaliert gerade drin.
Der Hund eskaliert. Karl, seine Frau wird gerade gefressen.
Ich glaube, der neue Kater wird gefressen.
Ach so, jetzt. Ach, nicht gut.
Nee, da gibt es noch Streitigkeiten. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau, vielleicht machen wir mal Haustier nochmal.
Ja, vielleicht irgendwann nochmal so Haustierfolge.
Ja, das könnte man nochmal machen. Das war eigentlich ganz witzig.
Die letzte ist schon sehr lange her.
Ja, und wir haben angekündigt, dass es Teil 2 gibt.
Richtig, das haben wir damals angekündigt.
Und wir sollten es, wir sollten uns drei halten.
Sitzen bestimmt noch Leute tot, komplett traurig, denken, wann kommt der endlich?
Wann geht's nur wieder um die...
Denken, dass ich alle andere Folgen sind, das will ich alles nicht hören, ich warte nur auf die Haustierfolge.
Was ist denn mit das mit dem Scheißbier? Ich warte die ganze Zeit drauf, dass irgendwas Tolles kommt, aber
Der in der Früh war alles Mögliche gesprochen, nicht immer nur über Bier, was ist los mit denen?
Ja, aber wir widmen jetzt auch diese Folge wieder einem speziellen Bierstil. aber bevor wir überhaupt anfangen mit dem ganzen Kram, wollte ich einfach nochmal kurz klarstellen, dass wir von keiner Brauerei gekauft sind oder irgendwas annehmen werden. Wir sind frei, wir kaufen die Biere selbst. Und dürfen somit über die Biere sprechen, wie wir wollen.
Korrekt. Wenn okay, irgendwie Einnahmen oder sowas, außer die man so über Steady uns unterstützen kann.
Genau. Was oder, ihr natürlich auch fleißig machen dürft.
Oder über unseren Online-Shop. Ne? Könnt schön Merch kaufen.
Schön T-Shirts, geile und Shirts. Hoodies und Zippers. Und Zippers?
Zippers? Ich weiß gerade gar nicht. Doch, ich glaube, ich habe auch einen Zipper drin.
Zippers, glaube ich, auch drin.
Ja, bestimmt.
Ja.
Hämmer alles am Start. Auf jeden Fall. Aber unser Bier kaufen wir selbst. Und der Flo hat jetzt ein schönes Bier für uns heute gekauft.
Genau.
Und das schauen wir uns doch mal genauer an jetzt.
Das habe ich gekauft. Hier, ich gebe dir mal deine Fläschchen in die Hand.
Schau uns erst mal das Fläschchen an.
Also, wie ihr wahrscheinlich im Titel mal wieder gelesen habt, wie eigentlich immer. Wobei ich noch gar nicht weiß, wie der Titel wird. Also, wir haben uns noch gar keinen Titel ausgedacht zum jetzigen Zeitpunkt.
Genau, wir entscheiden uns einfach dennoch. Wie das Ding heißt.
Wie das Ding, welchen Namen dieses Kind bekommt. Es geht um Porter, beziehungsweise Stout, aber ich möchte es nicht vorwegnehmen.
Nee, das kommt gleich noch alles.
Es geht um Porter, tatsächlich. Und ich habe uns von der Riedenburger, vom Riedenburger Brauhaus des Doldendark ausgesucht. Ich wollte eigentlich, ich muss anders anfangen, ich wollte eigentlich kein Craft Beer Porter hier in die Folge bringen, sondern eigentlich sogar ein Original aus England. Irgendwie hat es aber nicht so richtig funktioniert alles und jetzt müssen wir uns heute mit diesem Riedenburger Craft Beer Porter aus Deutschland bzw. Hamburg. Deutschland bzw. Hamburg. Abgegrenzt.
Ich wollte gerade sagen, ich lese halt so auf der Rückseite gerade so ein bisschen den Text und dann war mir schon direkt klar, okay, das müssen Hamburger sein. ohne genauer drauf zu gucken, wo die herkommen. Hier, wenn die Sonne unterging und der Mond sich in der dunklen See spiegelte.
Ja, sowas ist wieder typisch Hamburg.
Gut, passt natürlich auch zu Porter.
Wir sind oft in der Gegend von Hamburg, ist das schon mal aufgefallen? Also,
ja.
Seit der Hamburg-Folge.
Hamburg ist aber auch generell, also das hat sich schon ein bisschen gemausert zu Beer City.
Waren die Bayern so ein bisschen Konkurrenz? Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ich wollte jetzt sagen, leider müssen wir uns, oder haben wir uns für dieses Bier entschieden, sondern das ist halt jetzt mal. Es ist halt jetzt mal so, aber da sind wir trotzdem froh drüber.
Ja, das sehen wir doch gleich, wie das schmeckt.
Ne? Genau, weil ich echt gespannt bin. Willst du kurz was zu dem Etikett sagen, wenn du schon am...
Gefällt mir gut. Das Bier heißt Dolden Dark, so hast du ja schon gesagt.
Mhm.
Und hat schon so einen Mond mit Gesicht drauf, der an Dings hier erinnert. Wie heißt denn dieser, quasi der erste Kinofilm, wo dann auch so ein Mond mit Gesicht ist und so eine Rakete ins Gesicht nein fliegt. Sagt ja wahrscheinlich nichts von Lumière.
Das Erste, was mir jetzt bei Mond und Rakete ins Gesicht ist, Itchy und Scratchy von Simpsons.
Ja, die haben das bestimmt verarscht oder beziehungsweise als Anspielung genau auf diesen ersten Film. Quasi der erste, einer der ersten Kinofilme überhaupt.
Okay. Ah ja, du bist ja eher so in dem Kinometier unterwegs.
Ah jo, deswegen hau ich das
gerade raus. Sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Asche auf mein Haupt und Bier in meine Kehle, würde ich sagen.
Ja, aber sonst sieht es gut aus. Das Etikett Kotschiksare sieht aus wie Bier. Das würde ich mal würd ich in die Hand nehmen, wenn ich im Lokal, im Lade wäre.
Weißt du, was mich hier an dem Etikett völlig verwirrt hat am Anfang und deswegen habe ich das so auch in unserer Beschreibung reingeschrieben. Ich habe gedacht, das heißt 28 Porter.
Oh.
Das heißt so aber gar nicht. Das bedeutet einfach nur 28 International Bitter Units. Das steht nämlich da drunter. Dieses ganze Etikett ist nämlich so komisch aufgebaut,
ja,
dass man da gar nicht so genau erkennen kann. Und diese 28 sind genauso große Lettern wie das Wort Porter geschrieben. Und das hat mich total verwirrt, weil ich dachte, das wird halt so genannt, 28 oder 28 Porter oder sowas. Hat aber damit gar nichts zu tun, außer dass es...
Ja, das Etikett ist schon ziemlich überfüllt mit Informationen, ne?
Ja, vor allem in 5 Schrifte und 8 Schriftgröße und ja. Es ist aber, designmäßig ist eigentlich ganz cool, also mir gefällt's. Aber wie gesagt, es kann schon ein bisschen verwirren.
Ja. Naja, jetzt trinken wir mal, würde ich behaupten, oder?
Trinke. Tschuck. Super. Hier ist doch alles rum. Ich versuche mir nicht so laut auf dem Tisch zu sein, weil unser Mikrofon auf dem Tisch stehen.
Ach, das macht nichts. Das ist ein bisschen Umgebungs-ASMR.
Ambiente, Mensch.
Ah jo. Ich meine, die schönen Autos, die ihr wahrscheinlich ja noch hört, die vorbeifahren.
Das zum Beispiel?
Ja, genau das. Was schöne Eischenke wahrscheinlich gerade gar nicht gehört.
Und for you, Karl? Oh.
Sieht hübsch aus, muss ich sagen. Das ist definitiv dunkel. Und es sieht so aus, als wäre da krass viel Kohlensäure drin.
Ich glaube nicht einmal.
Ne, sprudelt ganz schön ab da von unten.
Gut, das liegt meistens an den Gläsern, weil das ist von der Spülmaschine meistens noch ein kleiner Rückstand drin. Jetzt. Und die Kohlensäure löst sich dann an diese Partikel. Das hat man oft bei so Weizenbiergläser, die nicht so richtig gut ausgespült sind. Die schäumen da nochmal gern über.
Mhm.
Aber was ich hier schon sehe, der ganz klassisch beige Schaum, dunkelbraun beige Schaum.
Oder auch gute Schaumkrone. Ne? Hier dicht und kleine Bläselscher und so.
Also man kann auf jeden Fall nicht durchsehen.
Ja, habe ich auch gerade probiert, gering, so ein bisschen irgendwo gegen das Licht zu halten.
Ob man also es ist auch nicht filtriert.
Durchgucken kann man da unten null.
Also ich würde schon sagen, dass es ist schwarz.
Ja.
Also das ist auch kein Braun mehr, das ist schwarz. Geruch direkt Kaffee. Ein bisschen was Säuerliches mit bei.
Ja. Finde ich auch riecht so ein bisschen säuerlich. Ach, gar nicht so viel Kaffee oder so. Ach, gar nicht so krass geröstet, finde ich jetzt.
Ja, aber ich finde schon.
Finch?
Das ist schon, also ich finde, das erste ist auf jeden Fall die.
So leicht, leicht rauchig, finde ich.
Brotkruste, sowas in die Richtung. Naja, probier mal.
Ja, malz ich halt, ne?
Prost.
Prost. Ja, okay. Schau, süß.
Also auf jeden Fall ist beim Antrunk, also vor allem nach dem Schluck und dann durch die Nase ausatmen, ist definitiv der Kaffee da, finde ich. Und die Bittere erinnert auch an Kaffee.
Ich weiß nicht. Ja, doch jetzt. Doch jetzt. Es hat ein bisschen gedauert, bis bei mir der Kaffee richtig durchkam. Jetzt habe ich ihn im Mund.
Bist du ein Kaffeetrinker so? Also
schon, ja, schon lange.
Oder wenn Kaffee, dann so viel Milch und viel Zucker? Oder?
Ja.
Ah ja, okay. Dann
also so
wundert mich das nicht
so
unbedingt.
So ein schwarzer Kaffeetrinker bin ich nicht. Nein, nein. Außerdem trinke ich ja eher Energy Drinks. Anstatt Kaffee.
Gut, die haben ja meistens nicht viel mit Kaffee zu tun. Weil es gibt ja auch Energy Drinks, die hier so purer Espresso nachahmen. Ach, vom Geschmack her, was ich eigentlich so dumm finde. Man kann auch Espresso trinken, ist gesünder. Naja.
Jeder, wie er mag.
Genau. Ja.
Ja, aber finde ich gut. Also, mir schmeckt es gut.
Das schmeckt gut,
also,
ne?
Unerwartet gut. Eigentlich habe ich mir vorhin noch überlegt, ob ich mir noch ein Bier aus dem Kühlschrank schnell noch herhole. Und so als zum Nachspüle.
Zum schnell runterspüle.
Ja, weil ich echt gedacht habe, so, das kann nichts sein. Also wenn das so ist, wie es dauert, dann habe ich da, glaube ich, keinen Bock drauf. Bock drauf, aber ist geschmacklich nicht ganz so meins. Und irgendwie ist es dann doch jetzt anders da.
Ich glaube, das ist halt auch der Unterschied, den es trotzdem gibt zwischen Porter und Stout, dass sich die beide schon in andere Richtungen entwickelt haben. Also wir werden später, gehen wir kurz drauf ein, was mit Porter und Stout auf sich hat. Aber so viel kann man dazu sagen, dass es aus einem Ursprung entstanden ist.
Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Es schmeckt gut. Das ist ein gutes Bier.
Ja. Deswegen finde ich es, oder deswegen hast du wahrscheinlich ein bisschen Bammel gehabt davor, weil Stouts sind halt, ja.
Ich habe schon gedacht, dass es eher stoutig schmeckt, eher noch krass röstiger und so und schwerer ist und.
Also ich finde bei zum Beispiel jetzt hier, das ist ein gutes Beispiel, die Drinkability wird halt besser, je höher die Karbonisierung ist.
Ja.
Wenn das mehr Kohlensäure hat, dann wirkt es noch nicht so schwer und so sämig und so.
So typisches Stout wäre jetzt von der Schaumkrone jetzt hier nie so geworden wie das, was hier gerade passiert ist.
Ne, eher nicht. Also man kriegt ja auch die normale, also die Stouts allgemein kriegt man ja schlecht aus der Flasche mit einer guten Schaumkrone eingeschenkt.
Ja.
Da brauchst du dieses spezielle Zapfverfahren und so weiter. Und diese Dose, wo wir auch hatten, von Guinness zum Beispiel, da ist ja diese Kugel drin, die das Ganze dann so schäumt. Ja.
Ich glaube Nitro oder sowas heißt, nennt sich das.
Nitro?
Das ist irgendwie so eine andere Art, die Kohlensäure reinzubringen.
Nitro?
Ja, habe ich letztens, ich hab Konkurrenz gehört, Podcast, und da hat er erzählt, dass es bei Stouts wohl eher so ist, dass es sich das Nitro nennt, was man dann da quasi anschließt und keine Ahnung. Da war ich jetzt...
Nitro kenne ich nur von
Nitro-Einspritzung
fürs Auto. Lachgas. Ach so, warte mal, ist das sogar sowas wie Lachgas?
Ey.
Obwohl, das wäre, glaube ich, nicht so... Sind deswegen alle so fröhlich, wenn sie Stouts getrunken werden? Lachgas im Bier, hey!
Deswegen geht es in so einem irischen Pub halt so krass ab, ne? Weil die haben alle so Lachgas-Einspritzungen.
Gute Idee eigentlich.
Ja. Das können wir vielleicht für eine weitere Folge, wenn wir uns genauer mit Stouts auseinandersetzen.
Genau, jetzt haben wir
vielleicht
mal
Porter. Nachrecherchieren.
Und, vielleicht machen wir sogar noch was mit Stouts.
Ja, wenn wir jetzt halt in das Thema einsteigen, muss ich erst mal erzählen, wie ich da in das Thema eingestiegen bin. Weil der Flo hat mir einfach geschrieben, ja, wir machen nächste Folge, machen wir Porter. Und da habe ich einfach gesagt, ja, klar, machen wir. Haben wir noch gar nicht groß dazu recherchiert. Und dann habe ich gedacht, okay, so, ich habe jetzt gerade Zeit, ich recherchiere mal. Und ich muss sagen, ich bin verzweifelt. Ich bin zum ersten Mal, bin ich beim Recherchieren von so einem Bierstil, bin ich verzweifelt am Rechner.
Okay.
Ich wusste, also, ich habe Seiten gelesen, Videos geguckt, Dinger, irgendwelche Berichte recherchiert, auch in andere Podcasts reingehört. Wobei es über Porter gibt, es gibt keinen einzigen, der eine Folge über Porter mal gemacht hat. Doch, ich glaube einen, aber der war nicht der Rede wert. Und auf jeden Fall bin ich verzweifelt, weil einfach nirgends eine genaue Beschreibung für den Bierstil irgendwie vorhanden war. Was, wie dieser Bierstil einfach zu sein hat. Es war, überall war irgendwie, haben sie sich entweder widersprochen oder der Tenor war, dass sich aktuell noch irgendwie drum gestritten wird, wie der Bierstil wirklich sein soll. Überall, jeder hat so seine Vermutung, was denn jetzt der Unterschied zum Stout sein soll, vom Porter, und jeder hat irgendwie ein anderes Argument gebracht. Und jeder hat so dann auch das Argument von dem anderen quasi wieder widersprochen. Und ich saß irgendwann da und denke so, Leute, ich kann gerade nichts aufschreiben, weil ich immer noch nicht weiß, was das Porter jetzt ist.
Also du hast recht, die Recherche hat sich auch so wirklich ein bisschen schwierig gestaltet. Vor allem wegen diesem Stout-Porter-Thema. Und das, was ich im Endeffekt dann rausgefunden habe, ist, dass es auch wirklich, wenn überhaupt, sehr geringe Unterschiede zwischen Stout und Porter gibt. Ja. Also der einzige, den ich vor allem, was ich auch schon vorhin erwähnt habe, ist einfach die Karbonisierung. Also bei den meisten Porter-Biere, die ich bis jetzt probiert habe, waren alle ein bisschen höher karbonisiert als jetzt das typische Stout.
Ja, jetzt, nachdem ich das getrunken habe, würde ich auch sagen, also so könnte ich jetzt sagen, da sehe ich den Unterschied.
Also ja, aber Guinness durch das Sodamax und Karl trinkt es auch.
Ja, ich weiß nicht, ob dann das Gleiche bei rumkommt. So macht ihr euch einen Porter, holt euch einen Guinness und haut es in Sodamax rein.
Ja, so machst du dir deine Küche, ruinierst du deine Küche, Mensch.
Also wir können zum Beispiel sagen, auf jeden Fall ist es eigentlich ein obergäriges, dunkles Bier mit eben dunklem Röstmalz. Das ist schon wohl klar.
Dunkel im Sinne von eigentlich fast immer schwarz.
Ja, also es muss ein richtig schönes schwarzes Bier muss es sein. Und deswegen, da ist es halt auch schon wieder nah am Stout. Klar, genau. Malz betont, ist klar. Aber dann kommt zum Beispiel der Alkoholgehalt von 4-6%. Und ich meine, so Guinness Stout hat auch 4%.
Ja, 4,8 oder so. Eher irgendwo um die 5 halt, zwischen 4 und 6 irgendwo dazwischen, ja.
Bei einigen Artikeln steht ja, dass das Stout ja eigentlich die stärkere Variante davon sein soll.
Genau, das hat mich nämlich auch verwirrt.
Und das widerspricht sich wieder alles.
Das widerspricht sich genau, ja. Das ist wirklich komisch. Ich glaube, die beiden Stile haben sich mehr oder weniger parallel entwickelt und Kenner wollte jetzt so wirklich zu dem einen sagen, du bist jetzt das und das andere gibt es nicht mehr.
Ich glaube, es war einfach irgendwie so dasselbe. Und der seins irgendwie anders vermarkten wollte, hat, oder das ein bisschen höherwertiger vermarkten wollte, hat das Ding halt Stout genannt. Irgendwie so.
Ne, ich denke, die haben wirklich Stout Porter gesagt. Weil das eine stärkere Variante dafür war. Weil, also so wie ich das rauslese aus der Geschichte, war das Porter definitiv zuerst, weil es benannt wurde nach den Lastenträgern, die sogenannte Porter in England, aus der industriellen Revolution in der Arbeiterbewegung. Die mussten durchhalten können und dafür wurde ein starkes Bier mit vielen Nährstoffen gebraut. Und das hat man dann eben nach diesem Berufszweig, je nachdem, ja, halt genannt. Und auch davon wurde dann die stärkere Variante gebraut und die hat man dann Stout Porter genannt. Und ich denke, ab diesem Zeitpunkt wurde irgendwann das so in zwei Richtungen geteilt.
Ja, also dass der Begriff Porter als erstes gab, das ist, glaube ich, ziemlich safe.
Ja.
So. Aber dass es unbedingt damals schon groß anderes Bier war, das ist ein bisschen umstritten halt.
Weil guck mal, das war 1700 irgendwas. Ich meine,
wie willst du jetzt groß noch was nachvollziehen? Aber ich habe gelesen, dass es noch so Lieferscheine gibt, auf denen dann drauf stand, dass halt eindeutig Porter geliefert wird. Und dann aber irgendwie noch mit dabei steht, dass es halt irgendwie richtig gut schmeckt und ein really good Stout ist.
Was, ja.
Und dann denkst du so, okay, das ist irgendwie, es ist ein Porter, ja, aber es schmeckt irgendwie so gut, dass es Stout, dass man Stout nennen kann. Irgendwie so war der Dreh.
schwierig. Also ihr merkt, ist nicht ganz so durchsichtig, dieser Bierstil. So wie er auch im Glas erscheint.
Ja, richtig.
ja, ich würde sagen...
Ach, die Stammwürze bringt uns da nicht weiter.
Nee, weil die kann ja auch variieren von bis unendlich.
Was man halt schon sagen kann, ist, dass es halt irgendwo zwischen einem Brown Ale und einem, was wir heute als Stout kennen oder, ja, oder anerkannt haben, irgendwo da dazwischen liegt.
Also was ich noch rausgefunden habe, was vor allem den Unterschied Porter und Stout betrifft, ist zum Beispiel auch die Wahl vom Malz. Bei dem Stil Porter wird wohl meistens vermelztes Getreide verwendet. Mhm. Und bei dem Stout eben auch unvermelztes. Das bedeutet halt reines Korn von der jeweiligen
Getreidesorte. Aber das habe ich aber auch immer nur gelesen mit dem Zusatz gelegentlich.
Ja. Denke ich mir also, oh, aber okay. Ich zum Beispiel, das allseits bekannte Guinness wird definitiv auch mit unvermelztem Getreide hergestellt. Mhm.
Okay.
Und das bedeutet schon eine Besonderheit, was wahrscheinlich auch für diesen eigenartigen Geschmack und diese Cremigkeit irgendwo auch zu tun hat. Weil ich sage mal, das Mundgefühl ist jetzt bei dem Porter zum Beispiel jetzt nicht wirklich cremig, aber schon kräftig. Mhm. Wobei, wenn wir jetzt hier auf dieses Bier eingehen, nochmal kurz. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Alkoholgehalt von 6,9%. Also definitiv über dem...
Also haben wir Stout.
Ja, genau. Also nach Definition vom Alkoholgehalt hätten wir jetzt ein starkes Porter, also ein Stout.
Ja.
So, aber jetzt ist es natürlich definitiv als Porter gebraut in Deutschland. Also was bedeutet das jetzt für uns? Weil es gibt nämlich auch die deutsche beziehungsweise wie nennt man es, die baltische Art von Porter, die auch in Deutschland unter anderem gebraut wird. Und die sind meistens nämlich höher im Alkohol. Warum jetzt das genau her, woher das jetzt kommt?
Ja gut, das weiß man ja, wieso die Baltic Porter, die in den baltischen Raum verschifft worden sind aus England, wieso die höher sind. Wegen dem Verschiffen halt, wegen der Haltbarkeit hat man die stärker eingebraut.
Jetzt
haben wir hier Musik mit drin, ich weiß nicht, wie laut die mit drin ist in der Aufnahme. Ist natürlich ein bisschen
egal, praktisch. Man wird uns noch verstehen.
Ja, ich hoffe es doch. Wir können es ja testen.
Testen wir nichts, das passt schon.
Ja, alles klar. Aber wenn die GEMA sich meldet, dann.
Die GEMA, ja, können wir ja nichts dafür. Das hat uns jemand anderes eingespielt. ja, was ich noch sagen wollte, genau. Es gibt nämlich zum Beispiel das Porter von Störtebeker. Und das hat nämlich nur 4% Alkohol und ist mit Glukosesirup gebraut. Das bedeutet, da ist noch Zucker zugesetzt. Das schmeckt man auch da tatsächlich stark raus. Also es ist sehr süß mit relativ wenig Alkohol. Mhm. Aber eben auch im Porter.
Das ist auch gar nicht so unüblich da mit diesem Zucker mit drin. Ich habe nämlich gelesen noch von dem Lausitzer Porter, dass es aber wohl auch noch gibt. Und das soll wohl halt voll die Zuckerplörre sein.
Ja.
Also so richtig mit danach halt noch Zucker mit dazu und schmeckt krass süß und so. Ist quasi.
So ist es aber von Störtebeker eigentlich auch.
Es ist quasi so die Coca-Cola unter den Bieren.
Ja, man hat eigentlich das Gefühl, man trinkt Karamals mit ein bisschen Alkohol. Also das muss man auch echt mögen. Also das sollen sich mir dann doch echt lieber, weil es halt definitiv noch einen bierigeren Geschmack hat.
Mhm.
Jetzt ohne Zusatz von Zucker. Hier ist übrigens noch Emmermalz drin.
Emmer?
Emmer, ja, so uraltes Getreide.
Ah, das haben wir gerade zugesagt. Riedenburger ist schon Bio-Bierbrauer. Genau. Und die macht durchaus auch Biersorten mit älteren Malzen.
Unter anderem
Emmer. Also aus älteren Getreiden.
Dinkel.
Dinkel. Aus Dinkel machen sie übrigens auch Limonaden.
Ja.
Ihre angeblich gebrauten Limonaden.
Ja gut, was da genau gebraut ist, also dieser... es gibt ja öfter Limonaden, so Braumeister-Limonaden, wie die genannt werden. Da ist halt der Anteil, da ist ein Anteil von Malz drin, der... beziehungsweise Malz-Sirup, der natürlich irgendwie auch hergestellt werden muss. Und das ist natürlich auch in einer Art Brauverfahren. Also ist natürlich auch die Limonade im Endeffekt irgendwas mitgebraut.
Kann man, wenn man gütig ist, kann man das dann so mitbezeichnen.
Können wir eigentlich schon zum Fazit kommen von, unserem, von unserer Porter-Verköstigung?
Ja, also ich finde es ein gutes Bier. Ein gutes Porter. Also da würde ich auch sagen, das darf sich auch ruhig Porter nennen, weil es ist nicht wie ein Stout. Ja, oder nicht wie das typische Stout, was man halt sonst so...
Das sagt eigentlich alles aus.
Als Stout, ne? Ins Glas kriegt. Ne? Und es schmeckt nicht wie so Guinness. Weil Guinness finde ich halt echt schlimm.
Also wobei, ich muss jetzt sagen, es ist jetzt nicht so krass weit weg von Guinness. Also vor allem jetzt, wenn es...
Doch, also Guinness schmeckt ja wie aus so einem verrosteten Rohr durchgeleitetes Wasser oder sowas. Und das schmeckt ja überhaupt nicht so.
Wann hast du eigentlich das letzte Mal Guinness getrunken gehabt?
Ist gar nicht so lange her,
ja?
Glaube ich. Vielleicht ein Jahr, zwei oder so. Und es war disgusting. Also Guinness ist mein Enemy. Das kann ich nicht ab.
Also ich finde es gar nicht so weit weg, ganz ehrlich. Also ich trinke ganz gern mal ein Guinness. Aber ich trinke auch ganz gern mal ein anderes Stout. Also wenn man Stout trinkt, muss es nicht Guinness sein. Es ist einfach ein Massebier. Und ja, es gibt bessere Stouts.
Wenn Stout, dann will ich so eins mit so Karamell und sowas und halt so richtiges schokoladisches, so richtig
mit so Schoko. Gibt's auch Schokoporter?
Ja, mit so extra Zutaten halt und so. Ne? So Lebkuchen oder sowas. So richtig winterbierig dann.
Gibt's auch Milkstouts. Die schmecken so richtig, wie du sagst, so richtig nach Kuchen.
Hatten wir nicht auch mal hier von dieser Saugertack-Brauerei dieses mit Blueberry-Kuchen?
Ja, stimmt.
Oder sowas?
Ja, ja.
Ich glaube, das hatten wir irgendwann auch mal im Podcast. Sowas, das ist...
Ah, das ist aber schon richtig krass, oder? Ich weiß nicht,
Ja, das ist geschmacklich schon halt, ne? Intensiv.
Also hier gibt's auch Biere, die schmecken so richtig wie Brownies oder sowas, so wie oder so Art
Cheesecake oder sowas.
Cheesecake, so Marmorkuchenkram. Ich weiß nicht, das geht irgendwie zu weit. Aber es ist zu weit, es geht nicht zu weit, aber mir geht's zu weit, also ich möchte sowas nicht. Da esse ich doch lieber das Stück
Kuchen ohne gutes Bier dann noch.
Genau, also sowas könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen. Zum geilen Schokokuchen und dann hier so Bier dazu.
Mhm.
Bisschen Overkill, ja, aber
kaum auch.
Wird schon passen.
Ja.
Besser als ein Pilsken, ne?
Pilsken. Sollen wir noch was, hast du irgendwie noch so coole Infos zu Riedenburger eigentlich? Ich wollte schon Radeberger sagen. Riedenburger.
Gehören nicht zu Radeberger Gruppe. Nee.
Und hennach nicht den Ausstoß, den wir vorhin
nicht ganz
rausgelesen haben.
Ja, Riedenburger. Ich muss mal ganz schnell hier mein Internet. Und zwar sind die Riedenburger aus dem Altmühltal. Seit 1994 sind die rein ökologisch unterwegs.
Steht vorhin aber irgendwas vorgelesen mit München und Bayern?
Ja, oder niederbayerisch.
Niederbayern.
Niederbayern.
Hat er schon vorhin gesagt Hamburger?
Habe ich Hamburger gesagt?
Ja. Also wir haben vorhin über Hamburg gehabt. Und haben gesagt, hier, die kommen aus Hamburg.
Tatsächlich.
Jetzt bin ich verwirrt.
Du hast Hamburg gesagt, weil du gesagt hast, die klingt voll nach Hamburg. Nee,
du hast Hamburg, hat er erst erwähnt. Und ich habe dann gesagt, das passt ja voll zu See und so von dem Text hinten.
Wahrscheinlich war ich verwirrt, weil wir hatten doch dieses Ding von der Hamburger Brauerei, Kreativdings.
Ja, wir hatten mal das frischer Traum von Kehrwieder und Riedenburger Kooperationsbier, quasi mit ganz frischem Hopfen.
Deswegen dachte ich, die wären auch aus Hamburg.
Genau. Habe ich der Flo voll verwirrt vorher noch.
Du hast mich verwirrt und ich habe dich verwirrt.
Ja, haben wir uns alle gegenseitig
verwirrt. Und jetzt hast du sogar noch gesagt, dass hinten auf der Flasche, das klingt so nach der Hamburger. Siehst du?
Voll peinlich.
Siehst du mal, wie das verwirrt
ist. Aber ich habe ja den Zusatz, passt auch zum Porter, der Text.
Ja, genau, weil Porter ist ja auch wieder so ein nordisches Ding.
Ja, gut, Porter Hafen ne, und so.
Ja, genau. Was, also
da kommt mal direkt auf Hamburg, obwohl sie gerade aus Hamburg sind. Also Niederbayern, haben wir gesagt.
Ja, ihr merkt schon, völlige Verwirrung hier wieder im Podcast. 100%, wie soll ich sagen, 100% wieder im Bilde. Ja, was soll ich sagen, seit 1994 rein ökologisch unterwegs. 1756 schon gegründet und seitdem in Familienbesitz, und zwar der Familie Krieger. In achter Generation mittlerweile, haben einen Jahresausstoß von 30.000 Hektoliter. Vorhin haben wir so ein bisschen uns überlegt, ist das jetzt viel, ist das wenig? Mhm. Jetzt auch mit Bitburger verglichen.
Genau, Bitburger, unserem Standardbier natürlich.
Lieblings-Bitburger. Wenn es irgendwas zu vergleichen gibt, dann immer mit Bitburger.
Ja, und die haben natürlich drei Millionen, also drei Millionen fast 4 Millionen Hektoliter.
Das ist halt also um einiges mehr. Mhm. 30.000 Hektoliter ist aber immer noch viel.
Ja.
Für Brauerei ganz gut. Und sie haben ganz gut gehende Craft-Bier-Auswahl, die jetzt sogar der letzte Geschäftsführer erst in die Brauerei mit reingebracht hat, aber die traditionelle Biere, von denen sind 8 sehr beliebt. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nix.
Eigentlich nix, Hämmer alles.
Ja.
Ja, wunderbar.
Mich würde das Weizenbier von denen noch interessieren, habe ich nie probiert, würde ich jetzt mal gerne mal hereinpfeifen.
Ja, das können wir bestimmt auch in irgendeiner nächsten Folge irgendwann mal wieder irgendwas mit Weizenbier machen. Was ich jetzt aber noch sagen wollte, ist, jetzt haben wir die Baltic Porters gehabt und die englische. Und noch eine Info zu dem englischen ist, dass das Original Porter aber damals wohl mit Brettanomyce-Hefe war.
Ah, genau.
Also sauer.
Richtig.
Also diese Brettanomyce wäre vielleicht noch die Folge über die Berliner Weiße noch im Kopf hat. Da ging es nämlich auch um diese Hefe. Und die bringt halt so dieses Saure und dieses
Pferdedecken-Geschmack. Wobei wir immer noch nicht wissen, was die Pferdedecke ist, oder?
Ich mein, ja, so ein bisschen konnte ich mir es dann doch schon vorstellen, dass es ein bisschen fertig ist. Also wieso das dann...
Fertig daherkommt.
Ja, wieso es fertig daherkommt. Und das Original soll eigentlich auch mit Brettanomyce sein. Und deswegen sind die meisten Porter, die mir jetzt halt so kennen, die meisten sind wahrscheinlich ohne Brettanomyce. Es gibt aber auch welche mit Original, die quasi das Original versuchen darzustellen. Und die sind dann halt sauer.
Wobei die natürlich, wie wir auch in der Folge davon schon festgestellt haben, zu der Zeit, als dieser Bierstil aufkam, war denen gar nicht bewusst, dass sie diesen Hefestamm in ihrem Bier haben, sondern das ist alles spontan vergoren.
War ja alles Zufall.
Genau, mit eben diesem und das ist sauer geworden und das war zu der Zeit aber wohl normal.
Mhm.
Also wenn es Brauer geschafft haben, das Bier nicht, dass es nicht sauer ist, wurde es teilweise sogar als schlecht bewertet. Weil sauer einfach dieser Geschmack war zu der Zeit.
Mhm.
Aber das hat sich auch relativ schnell gewandelt und wo man dann gelernt hat, mit der Hefe umzugehen, überhaupt zu verstehen, was es ist.
Ich meine, je nach Temperatur könnte es genauso gut sein, dass dann halt teilweise auch untergärige Hefen mit am Start waren beim Brauprozess.
Ja,
also das kannst du alles nicht ausschließen, damals.
Zu der Zeit war da eigentlich da alles wild am Blubbern mit irgendwelchen Hefe. Also es war tatsächlich nicht auszuschließen. Ich meine, es gab ja auch zu der Zeit, oder ich sag mal 1516, wurde natürlich das Reinheitsgebot in die Welt gesetzt, um eben auch zu verhindern, dass Biere gepanscht werden mit lebensgefährlichen Zusatzstoffen. Aber die hat man eben teilweise deswegen verwendet, um diesen teilweise wirklich ekelhaft saure Geschmack von dem Bier zu übertünchen, sodass es doch trinkbar ist.
Auch da soll es im Porter auch viele Varianten gegeben haben, mit allen möglichen Gewürzvariationen.
Also ich kann mir das durchaus vorstellen. Jetzt mal kurz ein Ausschweif noch, Reinheitsgebot. Ich meine, nur weil man jetzt nicht noch im Reinheitsgebot braut, bedeutet es ja nicht gleichzeitig, dass man eine Plörre herstellt.
Nö.
Deswegen bin ich eigentlich mehr oder weniger dafür, dass man das vielleicht in einem gewissen Maße lockert, was ja aber eigentlich der Fall ist. Ich meine, man darf es nur nicht Bier nennen bei uns in Deutschland. Wenn du das Bier jetzt aber zum Beispiel, wenn du nur Porter auf die Flasche schreibst, dann darf da wieder rein, was will. Also von dem her fände ich es eigentlich ganz witzig, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, jetzt das Porter mit einer leichten Zimtnote. Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht.
Du wärst der Stout, ne?
Wo ist denn jetzt beim Stout eine Zimtnote, bitte?
Weiß ich nicht, wenn ich mit so Zimt und solche extra Sachen habe, ich halt wieder Stout im Kopf.
Du hast irgendwie so einen Hass gegen Stout.
Nee, habe ich nicht.
Das irgendwie ändern, doch.
Ich habe nur Probleme damit, es herauszufinden, was jetzt ein Porter und was ein Stout ist.
Ach so.
Immer noch. Ich habe doch gesagt, es gibt gute Stouts. Vielleicht für mich ist es auch mit Zimt. Könnte auch gutes Stout ergeben.
Du sagst es nur so, du kennst ja nicht mal gutes Stout.
Ja doch, der Saugertag war schon mal gar nicht so schlecht.
Okay, ja, alles klar.
Ich glaube, ich habe auch schon mal anderes gehabt, was gar nicht so schlecht war. Aber auf jeden Fall
gegeben. Definitiv, Leute, wird es eine Stout-Folge geben. Und ich werde dem Karl 5 Stouts vorsetzen.
5 Stück
machen wir. 5 Stück.
Alles klar.
Es gibt hier wieder eine Besoffen-Folge.
Aber das machen wir wieder da am Ende des Jahres, wenn es ein bisschen kälter wird. Oder so.
Vielleicht.
Schauen wir mal.
Ja, das ist doch eher so Winterding.
Außerdem sagen wir eh mal, wir machen eine Folge über dies und das und machen es dann doch nicht. Von daher schauen wir mal, wann es kommt.
Aber wenn euch mal irgendwie was interessiert, wo ihr mal denkt, die Dudes müssten mal über das oder jedes andere Thema sprechen, dann schreibt uns das doch gern. Und wir werden schauen, was wir tun.
Genau, wir werden es vielleicht tun.
Nein, wir werden es tun.
Aber wir haben immer noch das Thema Dingsbums. Bier-Apps, ich mache immer noch offen.
Bier-Apps.
Schon seit Ewigkeiten.
Bier-Apps, genau.
Kommen dazu. Aber wir machen versprochen demnächst das Thema Barrel-Aged. Das haben wir nämlich auch schon länger auf der Karte, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Und deswegen, das kommt auf jeden Fall.
Barrel-Aged finde ich auch interessant.
Ja.
Bier-Apps ist jetzt nicht so arg interessant für mich, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, für mich auch nicht, deswegen kommen wir da auch nicht vorwärts.
Ja.
Aber
das ist schwierig.
Aber schauen wir mal. Vielleicht habe ich irgendwann.
Aber es wurde gewünscht, wir werden es machen.
Richtig, vielleicht habe ich irgendwann die Muse, habe den guten Tag und denke, oh, jetzt muss ich mir mal die Apps gönnen. Und dann schauen wir mal. So.
So, kommen wir zur.
Zur?
Zur.
Zur verwirrt mich jetzt.
zu den.
Zu den Medientipps. Oder wie, oder was? Ja, geil, weil aktuell ist ja immer gar nichts.
Nö.
Zumindest ist mir nichts unter die Augen gekommen, was irgendwie groß erwähnenswert gewesen wäre. Außer halt die üblichen Sachen, dass.
Gibt es sowieso kein anderes Thema mehr.
Alles scheiße und jeder guckt, wie er hinkommt und halt irgendwelche Dingsbums-Tastings halt online macht und so weiter und ja.
Richtig, aber es wurde noch nicht erwähnt, das Wort. Und das werden wir heute nicht
tun. Nee. Weil wir machen jetzt Medientipps.
Genau.
Wie machen wir das heute eigentlich? Soll ich erstmal anfangen und vielleicht was dazu sagen? Weil es könnte sein, dass wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Oder willst du erstmal deine Medientipps machen? Weil ich glaube, bei mir haben wir ein bisschen Diskussionsbedarf vielleicht auch.
Ich kann mal meine Medientipps raushauen, weil das ist jetzt nicht irgendwie was jetzt mega speziell wäre. Oder.
Alles klar, dann mach du mal deine 3 Songs.
Ich habe wieder neue Musik gefunden und zwar möchte ich die euch natürlich nicht vorenthalten. Was bedeutet neu? Neu für mich natürlich. Es ist jetzt nicht neu gerade in die Welt geboren worden. Zum einen habe ich die Band Turbo Negro oder es gibt verschiedene Varianten, wie man das aussprechen kann. Ihr wisst, was ich meine. Jedem ist der Name, glaube ich, schon mal. Also jeden, der in die Richtung Heavy Metal Rock und Gedöns.
Das sind mehr Punk eigentlich irgendwie so?
Ja, da streitet man sich.
Okay.
Ich glaube, die selbst möchten als Death Punk bezeichnet werden.
Ah, okay.
Wobei, es gibt irgendwie anscheinend eine Musikrichtung, die in den 70er entstanden ist, die sich dann Death Punk nannte. Und das ist eigentlich was ganz anderes. Also es ist ein bisschen komisch. Ich würde es nicht als Death Punk bezeichnen. Ich würde es eher als Mischung aus, ja, Rock'n'Roll, Punk, Heavy Metal, irgendwo in die Richtung. Ist vieles drin. Auf jeden Fall haben die ihr letztes Album, was rausgebracht ist, war aber schon 2018. Und ich habe Turbo Negro schon länger mal gehört. Habe es aber wieder aus der Augen verloren, wie so oft. Und ist mir jetzt wieder, dank Spotify ist einfach mein Freund.
Wem seiner halt nicht, ne? Neue Musik entdecken und so.
Ja, es ist Wahnsinn. Das
funktioniert doch alles gar nicht mehr anders da als Spotify,
oder? Wenn also. Das irgendwie abstürzt und irgendwie mein Account wird, mit dem passiert irgendwas, das ist ein herber Verlust, sage ich dir. Ja, und zwar habe ich aus dem letzten Album, das glaube ich, Rock'n'Roll Machine heißt, habe ich den Song Hurry Up and Die rausgesucht. Fand ich vorhin auch ganz witzig so, weil wir hören uns ja immer die Musik an, bevor wir hier in den Podcast starten, und dass wir wissen, von was wir reden und dass wir auch Gesprächsstoff haben. Und wir haben das heute mal ein bisschen anders gestaltet, weil ich habe momentan ein Leihfahrzeug, ein bisschen schnelleres als mein gewohntes Gefährt.
Ein bisschen schneller ist gut, ja.
Und da habe ich gesagt, komm Karl, wir machen jetzt mal kurz eine Spritztour. Und Spritztour klingt einfach blöd, oder? Sind ein bisschen durch die Gegend gebrummt und haben uns währenddessen dann die Musik reingepfiffen. Und waren noch ein bisschen schneller auf der Autobahn kurz unterwegs.
Ja, ganz leicht schneller, ja. Unbewusst auch, ich weiß gar nicht.
Wie schnell sagen wir jetzt gar nicht.
Nee.
Das könnte irgendwie, nee, das ist nicht gut. Und währenddessen lief Hurry Up and Die. Ja. Ich dachte, hoffentlich nicht. Ja, das hört es euch mal an. Das ist ganz geil, weil die in dem Album die Geschichte von Rock'n'Roll und Heavy Metal verschiedenste Stile auch aus der 80er irgendwie thematisieren und sich meiner Meinung nach liebevoll drüber lustig machen. Und ist echt hörenswert. Also da ist viel AC/DC, Pomp und viele Sinti-80er wie Van Halen, Jump und sowas, alles so ist so mit reingewurschtelt und macht echt Spaß zu hören. Nächste Band, weiß ich gar nichts drüber, habe ich mir gar nicht informiert, habe ich nämlich gestern Abend erst gefunden. Und zwar nennen die sich Devil Electric. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das nicht nur eine Frau ist mit...
Die einfach am PC dann Musik zusammen macht.
Nee, nicht nur das, aber der hat bestimmt irgendwie eine Band, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, es ist bestimmt eine Band, egal. Devil Electric und Titel All My Friends Move Like the Night hat mich sofort... Also fand ich sofort gut, weil der Stimme einfach mega gut ist. Und die gitarrelastige Musik ich so in der Form, in dem Zusammenspiel nicht so oft gehört habe. Es ist leicht, wie nennt man das? Leicht okkult angehaucht, so.
Ja, aber ganz leicht, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, so von der Aufmachung her, auch so von den Bildern vom Album und so weiter. Mhm. Und stehen so mit so Mütze auf und dann so Kette um und so Sachen. Also, ja, reinhören kann ich nur sagen. Viel kann ich darüber gar nicht sprechen. Dann noch eine Band, die habe ich schon länger in meinem Playlist, kann ich jetzt sagen, weil ich keine Playlist habe. Aber in meine Alben-Collection, in meine virtuelle, habe ich die schon länger
drin. In deinen Lieblingssongs, Spotify-Lieblingssongs, so heißt es doch.
Ja, das ist ja aber nur die, das habe ich rausgefunden, das ist eigentlich, warum ich so viele Titel da drin habe, ist, weil man, wenn man ein Album runterlädt bei Spotify, haut es automatisch die ganze Lieder in die Lieblingssongs.
Ja.
Was eigentlich total blöd ist.
Deswegen aber, benutze ich das Ding auch nicht.
Ja, das ist eigentlich total dumm, ich verstehe es auch nicht, aber jetzt finde ich eigentlich, da das mir jetzt eine Playlist erstellt hat von diesen Lieblingssongs, kann ich die auch ab und zu mal Shuffle hören tatsächlich.
Naja.
Also ist wieder ganz cool. Ja, die Band ist Moss Generator mit dem Titel Shadowlands. Was soll ich sagen? Geiler, groovender, oldschool, stoner Rock mit moderne
Einflüsse.
Danke. Punkt.
Ja. Kann man einfach so sagen.
Ja. So was von mir.
Ey, wunderbar. Ja, dann versuche ich mal in mein Thema so ein bisschen einzuleiten. Also, was heißt mein Thema? In mein Medienthema. Ich habe das ja schon ein paar Monate Zeit im Podcast, habe ich ja schon ein bisschen angeteasert, dass ich musikalisch auf einem spezielleren Weg unterwegs bin. Und es ist einfach so, dass ich seit ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, durch was ausgelöst war, habe ich einfach klassische Musik für mich entdeckt. Obwohl, ich weiß eigentlich, was der Auslöser war. Also eigentlich kommt es wie immer bei mir aus dem Filmbereich, das Ganze. Weil ich dann irgendwann halt gecheckt habe, aber ich weiß auch gar nicht, wieso ich mir vorher nie Gedanken darüber gemacht habe, ist, dass eigentlich alles, was an klassische Musik ist, irgendwie auch ein Soundtrack ist oder auch als Soundtrack für Filme benutzt wird. Das heißt, klassische Musik habe ich quasi immer schon irgendwie im Ohr gehabt und fand es auch irgendwie gut, aber immer dann nur im Zusammenhang mit Film. Und mir da trotzdem nie Gedanken drüber gemacht habe, dass einfach mal getrennt vom Film, einfach mal nur die Musik, mich genauer damit zu beschäftigen. Naja, und das habe ich dann gemacht.
Ne? Also, nur muss ich kurz zu sagen, das ist mir auch aufgefallen, nur ich finde halt zum Beispiel solche klassische Musik, wie du sie jetzt nennst, finde ich, macht natürlich in diesem Zusammenhang mit dem Film und dem bewegten Bild, wenn man es guckt, dann viel mehr Sinn, als sich jetzt die, ich sag mal, Solo zu gönnen.
Ja, deswegen bin ich auch noch nie drauf gekommen, so das groß mit klassischer Musik zu beschäftigen. Man kommt da ach ziemlich schwer dazu, finde ich. Also, weiß ich nicht, so im Jugendalter oder sowas, wo man sich dann so anfängt, in verschiedene Musikstile und keine Ahnung, und herauszufinden, auf was man so steht, da kommt meistens nicht Klassik bei rum. Also du gehst nicht in die Schule oder sowas zu deinen Kollegen und sagst, hey, pass auf, ich habe mir gerade voll Mozart gegönnt. Und diese, da lacht dich doch jeder aus. Also ich kann mir null vorstellen, dass es...
Ich denke, es kommt aber auch wieder drauf, also, wo man sich da bewegt.
Ja, ich meine, wenn ich hier so Schnöseleltern gehabt hätte, die mich in Klavierunterricht geschickt hätten mit 13 oder sowas. Nee, mit 7 fängt es ja an.
Aber das negativiert das Ganze jetzt schon wieder. Ja. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, ja, die Schnösel und das, also ich meine, das ist
ja
klar.
Ja, aber das ist ja genau das, wie man es quasi im Kopf hatte die ganze Zeit oder auch von früher. Ja. Also
ja, logisch, jemand, der jetzt...
Klassische Musik ist nie mehr im Kopf als cool gewesen.
Nee.
Deswegen, das zu klassischer Musik zu kommen, ist ja schon ein ziemlicher Weg. Und also da kommst du nicht einfach so dazu. Nee. Wenn du nicht irgendwo einen Anhaltspunkt hast oder irgendwo eine Verknüpfung mit hast durch, wie auch immer, vielleicht zufällig in einen Schulchor oder sowas, sowas hat es bald gar nicht gäbe.
Gut, das liegt aber natürlich in der Natur von der Musik, weil die natürlich nicht so zugänglich ist wie jetzt die Songstruktur von Popsongs oder ich sag mal bei Pop klingt, denkt man auch immer gleich direkt ans Falsche, aber populäre Musik, die jetzt, ich sag mal, die breite Masse anspricht und auch vielleicht sogar nur leicht davor abweicht, ist halt viel leichter zugänglich als so ein klassisches Stück, weil es viel, viel, viel komplexer aufgebaut ist. Deswegen hat man da wahrscheinlich auch gar nicht so direkt den Bezug dazu, weil wo soll man nachher haben?
Ja, weil es alles halt auch so alt halt vorkommt, so alt, backen alte Instrumente, alles so alt. Es ist auch nur alte Leute, die sich das reinziehen. Wer geht dann auf so Konzerte und sowas halt, auf so richtig klassische? Und ich meine, so krass viele gibt es dann halt auch nicht, oder gibt es vielleicht doch, aber man hat es nicht mitbekommen, so bei uns in der...
Es ist einfach nicht, ja, es ist auch irgendwo wahrscheinlich, ich würde es nicht mal als Nischendasein bezeichnen, weil es doch schon größer ist als das, aber...
Aber es ist schon so, dass man erst ab einem gewissen Alter zu diesem Thema halt stoßt. Und ich glaube, ich bin irgendwie jetzt in diesem Alter, wo ich da langsam dazu komme. Ich meine, das hat ja auch einen Grund, wieso die meisten Leute, die halt so klassische Musik machen, auch immer sagen, wenn sie ins Publikum gucken, dann schauen sie ins Silbermeer. Nee, oder in Silbersee.
In Silbersee.
Ja. Weil man halt einfach nur einen See aus grauen Haaren sieht, der Silbersee.
Das ist schon viel Thema. Ja, also zu dem Thema möchte ich auch noch kurz was sagen. Also ich bin seit, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube 5. Klasse, bin ich aber zum Beispiel von Emme Klassikstück schon, der hat es mir schon immer, angetan. Und zwar ist es Smetana, die Moldau. Hab man irgendwie im Musikunterricht mal gehört und seitdem, weiß nicht, ich finde einfach Hammer.
Es gibt auch so Dinger, die heute auch jeder im Kopf, also die meisten Sachen von Beethoven oder sowas, die hängen drin. Ich glaube, Kamina Burana oder sowas, kennt auch jeder. So diese richtig epischen Sachen halt.
Beethoven kennen eigentlich viele, die generell...
Ja, und den Rest halt irgendwie vielleicht vom Musikunterricht dann mal halt
Vivaldi,
Mozart. Doch mitbekommen hat. Aber es hat einen ja eher genervt in der Schule. Das, da saß ja keiner drin und hat sich dann da halt voll den Riss gegeben und sich da, damit voll auseinandergesetzt. Also zumindest nicht bei uns im Musikunterricht. Ich weiß nicht, wie das
auf also anderen Schulen war. Auf Gymnasien zum Beispiel kommt es doch immer mal wieder vor, dass sich halt die Leute eher damit auseinandersetzen, weil es halt ein anderer Hintergrund ist, weil wahrscheinlich auch...
Du kommst schon wieder zu der gehobeneren Schicht.
Ja, das ist aber halt tatsächlich so, weil, weil man sich auch mit solchen Sachen halt eben auch abheben möchte. Hm. Ich denke, das spielt auch mit in dieses Ding mit rein. Und wenn jetzt jemand sich, ich sag mal, in seine vier Wände saß, wirklich mit Enthusiasmus diese klassische Musik reinpfeift und dann steckt er meistens noch mehr dahinter als jetzt ein Küchenradio zum Beispiel.
Nee, das ist, weil über so eine Kack-Bluetooth-Box hörst du genau, klassische Musik.
Genau, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dafür braucht man auch, ich sag mal, gutes Musikequipment, um sich so gutes Musikequipment leisten zu können, damit es wirklich Sinn ergibt. Da braucht man eben was dazu. Und das ist eben diese Abgrenzung. Ich glaube, so klassische Musik ist schon, ist irgendwie schon so ein, schwer auszusprechen, so ein reiches Ding.
Ja, schon ein bisschen, ne? Also.
Weil das Ganze, was da drin, man kann sie, jeder kann sich natürlich klassische Musik reinziehen. Das ist überhaupt, das ist ja so alles sogar bei Spotify.
Ich meine, das fängt ja auch schon an bei den Instrumente oder sowas lernen oder sowas. So Gitarre lernen da, so autodidaktisch daheim oder dann halt mal so ein paar
Unterricht mit Klassik in Verbindung.
Oder ein paar Unterrichtsstunden und so weiter, dann da wärst du nicht arm von, aber ich glaube so Klavierstunden und sowas, das ist schon mal eine andere Hausnummer.
Ja, wobei, ja.
Mit Klavier sitze glaube ich auch nicht in so Gruppenunterricht oder sowas, gibt es da wahrscheinlich auch nicht so wirklich.
Nee, so in der Form.
Gitarre, dann sitzt du in der Musikschule irgendwie so mit 10 Leuten oder sowas und machst dann halt mal deinen Unterricht. Nee, sowas kann man wahrscheinlich günstig anbieten, aber dass da Leute mit 10 Pianos sitzen, ich glaube, sowas gibt's nicht. Da ist wahrscheinlich immer Einzelunterricht.
Also ich hatte Gruppenunterricht, Keyboard mal.
Keyboard, ja, ist doch recht. Gut, das kann man
halt,
ja.
Das hatte ich eine Zeit lang und zwar hat halt jeder seinen Kopf herauf gehabt und hat dann für sich geklimpert und dann kam die Musiklehrerin und hat dann den zweiten Kopfhörer sich aufgezogen und hat dann mit dir da irgendwie, hat dann gehört, was für Scheiße du spielst und dir auf die Finger kauen. Und ja.
Aber das ist auch so ein Thema, wie ich drauf gekommen bin, durch Keyboard und Piano und sowas. Weil irgendwie hatte ich das Keyboard-Spielen und sowas, hatte ich schon irgendwie immer Bock drauf. Irgendwo hatte ich dann auch immer mal zwischendrin irgendwie so Keyboards, aber die hätten mir einfach nie dieses Gefühl von einem Piano oder sowas oder Klavier gegeben. Es war irgendwie immer so billig. Ich fand Keyboards, finde ich, immer vom Spielen her so ein billiges Gefühl.
Plastiktaschen-Scheiße so, also dieses Gefühl halt, dass es so billig ist.
Wenn man da mal bei jemandem war, der richtiges Klavier daheim steht, und so dieses Gefühl von einer Klaviertaste anzuspielen, ist ja schon mal, also ist was komplett anderes und einfach viel geiler von der Haptik her und so weiter. Und und dadurch, dass ich halt in diese Klassik-Schiene da reinkommen bin und mich da ein bisschen eingelesen habe, habe ich auch voll Bock gehabt, dann habe ich mir jetzt halt mal Piano zu gönnen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir einfach mal so Klavier gekauft.
Jetzt steht der Steinway-Flügel beim Karl.
Ja, ein riesengroßes Steinway-Flügel, ja.
Das war auch so Steinway.
Ich habe einfach so von Thomann habe ich mir einfach E-Piano geholt, mit Gehäuse halt, was so ein bisschen aussieht wie Klavier. Halt ein bisschen besser aussieht als so Kack-E-Piano, was so nur aussieht wie Keyboard, sondern schon ein bisschen Klavier-Style hat.
Also ich habe vorhin noch ein bisschen drauf rumgeklimpert. Ich habe ja auch schon etliche Keyboards unter meine Finger gehabt. Nie wirklich professionell oder sowas, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich könnte es. Aber es fühlt sich doch echt gut an. Also tatsächlich ist... Steinway & Sons heißen die übrigens.
Ja, genau.
Ja, und es fühlt sich echt gut an. Macht Spaß. Mhm. So. Ich habe ja auch schon lang, oder ja, es ist, seit ich eigentlich überhaupt mit Musik oder Musik produziere, eigentlich in Berührung kam, habe ich irgendwann auch schon so ein bisschen das, den Wunsch gehabt, das zu verstehen, was man auf, oder wie man auf dem Klavier spielt, vor allem, weil es halt einfach beim... Egal welche Musik das ist, die produziert wird am Computer, ist eigentlich das Klavierspielen essentiell irgendwo, habe ich gemerkt. Und ich hab's halt
jeder Komponist von irgendwelchen Musiksachen, die halt, da hat er immer am Klavier ist am Rumdödeln, bis er halt da.
Genau, also fast immer Klavier. Es gibt auch viele, die benutzen es gar nicht, nehmen nur die Gitarre zum Beispiel. Aber das Klavier ist halt einfach so logisch aufgebaut, sodass man halt, dass es das beste Tool ist, um Musik zu produzieren. Und diese Musik, die du auf dem Klavier produzierst, kannst du in alle Richtungen bringen. Also die sind nicht festgelegt. Genauso wie du fast jeden Song auch in ein richtig geiles Pianostück verwandeln kannst.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, ne, wenn ich jetzt schon voll into bin und da habe ich irgendwie Bock drauf und dann habe ich mir gedacht, ja komm, holst du dir halt ein Klavier und jetzt gucke ich, dass ich bis zu meinem Lebensende vielleicht mal einen Song gespielt kriege irgendwie.
Tolle Frage, ist eigentlich die, ist die Laune gleich geblieben, mehr geworden oder abgenommen schon in der Zeit jetzt?
Ne, es kommt drauf an. Also am Anfang war ich ein bisschen demotiviert, weil ich nur so ein Kackheft gehabt habe zum Keyboard lernen, das ich halt quasi benutzt habe, um so ein bisschen reinzukommen in das Thema. Und dieses Scheißheft ist einfach so schlecht. Ist einfach das schlechteste Dingsmaterial, was es überhaupt gibt. Alles richtig kacke erklärt, bringt dann alles überhaupt nicht weiter. Und dann guckst du ein YouTube-Video an und checkst direkt, was das Ding halt auf 20 Seiten erklären will. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, na komm, ich habe keinen Bock mehr auf das Ding. Da war ich ein bisschen demotiviert, aber dann habe ich wieder ein paar gute YouTube-Videos gefunden und dann läuft das wieder. Aber ich mein, bei mir eilt es halt auch nicht. Wie gesagt, ich mache mir das so ein bisschen als Lebensendaufgabe irgendwie so.
Du klingst, als wärst 60, Mann.
Ja, ich will das einfach nur irgendwie so ein bisschen, ich will das Klavier doch halt ein bisschen.
Du hast ja einige lernen. Zeit, ne? So.
Ja, genau, deswegen ja auch. Ne? Deswegen okay. Eilt ich auch nicht. Aber ich habe ja Zeit. Bin ja noch jung und habe noch viel Zeit und deswegen. Aber ich mein Klavier lerne in dem Alter ist ja trotzdem Aufgabe.
Ja, ist es ja.
Ne? Weil das ist die Motorik und so weiter und dein Gehirn. Also das.
Also ich bin ja so langsam am
schon Brainfuck.
Am Überlegen, ob ich das ganze Musikkram, alles, was ich noch daheim habe, aus der Zeit, wo ich noch mehr oder weniger aktiv Musik gespielt und Instrumente gespielt habe, alles irgendwie zu verscherbeln und was weiß ich was.
Die Musik hinein, die jetzt nur noch höre.
Ja, ich bin momentan echt auf dem Weg.
Ich meine, wenn es die Zeit auch nicht mehr hergibt, da irgendwas mitzumachen, ist halt auch schade um die Sache, die da rumsteht.
Ja, die Zeit wäre es nicht mal. Es ist irgendwie so, ich kriege einfach keinen Bezug mehr dazu oder den Arsch nicht hoch, sage ich mal.
Mhm.
Aber ich bringe es irgendwie doch nicht übers Herz, das alles loszuwerden. Das werde ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr.
Ja, das kenne ich. Ich habe auch noch genug Bässe rumstehen. Und einer ist auch immer noch bei dir.
Ja, genau. Der ist auch, das stimmt.
Ne, deswegen habe ich noch genug Instrumente, die ich eigentlich irgendwann mal nicht unbedingt brauche, aber naja, so ist es halt.
Man kann es
doch nicht von lösen.
Zum Beispiel, ich werde wahrscheinlich niemals meine E-Gitarre verkaufen, weil die habe ich mir damals mit, sagen wir, gegönnt und war sehr stolz drauf und die würde jetzt überhaupt nicht den Wert bringe, den ich dafür kriegen könnte an Geld, den sie an sich darstellt.
Also der emotionale Wert ist halt einfach höher als...
Ja, so. Was würde ich jetzt kriegen? Vielleicht 100 Euro für das Teil und was würde mir das bringen? Eigentlich gar nichts.
Ja.
Deswegen denke ich, okay, naja. Vielleicht habe ich hier irgendwann mal wieder den Bock. Vielleicht haben wir sogar Bock, hier wie soll ich sagen, ein Revival zu machen.
Du lernst Violine jetzt halt?
Ich lerne Kontrabass.
Oder Kontrabass oder sowas. Ja. Und dann komponiere ich noch eine geile Symphonie für uns. Die Biersymphonie.
Vielleicht lerne ich auch, was gibt es denn, bescheuerte Instrumente? Eigentlich nichts, nein, eigentlich alle cool. Das bescheuerte Instrument kennt es, wo du mit so einem Stock über so einem Riffelding reibst. Ja, das sind so Fischform. Ratsch, ratsch, ratsch. Blockflöte lerne ich.
Blockflöte.
Ich blockflöte hier voll.
Xylophon.
Xylophon, ja. Nee. Xylophon habe ich schon gemeistert. Das ist jetzt langweilig.
Xylophone fand ich auch immer lächerlich. Der macht damals den Musikunterricht gehabt.
Bei Xylophon.
Komische Dinger da auf deine Holzteile da drauf.
Da hast du wahrscheinlich falsche. Es gibt echt krasse Xylophonspieler. Den irgendwie sogar so vier Schlägel in der Hand und machen sich da einer virtuos auf diesen Holzteile. Also
die wo gibt es krasse Leute? Es gibt Leute, die haben drei, vier Ämer auf der Straße und machen nach virtuosen Kram. Ja. Ja, mit was Leute alles Musik machen? Naja.
Jetzt habe ich dich aber voll rausgebracht.
Also. Nö, macht nichts. Jetzt haben wir halt ein bisschen über das wollte ich sowieso, über das klassische Dingsbums. Einfach mal ein bisschen drüber schwitze, wie das überhaupt wie man dazu kommt und so. Und
warum gibt es das überhaupt?
Ja, früher, immer die Jugend hätte ich mir die Gedanken darauf gemacht. Also, wieso gibt es das überhaupt? Interessiert mich alles nicht, fertig aus. Und heutzutage ist es wieder ein bisschen anders, so ist die Welt.
Man sagt ja zum Beispiel, dass zum Beispiel Metal Musik extrem beeinflusst ist von klassischer Musik.
Ja, das ist so hier Richard Strauss, Richard Wagner mit seiner Dingsbums, wie heißt's? Der Ritter auf der Walküre und ja, sowas, genau, das wird ja irgendwann mit Metal in
Verbindung gebracht. Ja, oder auch Dings hier, wie haben sie gesagt, dass der Beethoven auch der krasseste Mettler gewesen wäre, wenn er gewusst hätte, dass es geht.
Heute darf er der Van Halen, der...
Also klar, ich sage mal, die Songstruktur sind teilweise schon auf jeden Fall komplexer als jetzt, was weiß ich, in Justin Bieber. Mhm. Aber... ob man das jetzt mit klassischer Musik unbedingt... gut, aufgebaut ist natürlich alles irgendwo in die Richtung. Alles kam aus Folklore, der Ursprung ist dasselbe von allem, was Musik betrifft.
Früher Gesang und dann kam es halt erst zu Instrumente und so weiter und dann Komponieren und klassische Musik halt. Ja, aber jetzt gucken wir mal...
das Krasse ist eigentlich... Ja. Bei klassischer Musik, die hatten ja nur die Möglichkeit, das festzuhalten, was überhaupt gespielt wäre soll, indem sie das notieren. Und das war sozusagen die Aufnahmetechnik aus der Zeit. Das wurde niedergeschrieben in, was weiß ich, wie komplexe Notenschriften, die im Endeffekt von Musiker wieder interpretiert wurden.
Und dann fehlt da ja auch Information, da geht auch Information verloren.
Genau, also teilweise so. Und das Krasse an der Geschichte finde ich, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Stück von Beethoven, Wagner, Vivaldi oder was weiß ich, wem hört, dann ist es ja immer von der Philharmonie oder...
Von irgendeinem Orchester
halt. Von irgendeinem Orchester oder irgendwas, ist es ja interpretiert worden. Mhm. Und dann gibt es ja noch diesen Dirigent, der noch seine eigene Note reinbringt in das Ganze. Und es ist ja sehr komplex, was so vor sich geht. Es ist ja nicht nur, dass die jetzt irgendwie ihre Note ablesen, sondern auch wie die Akzente gesetzt werden und sowas. Also das finde ich schon spannend.
Ja, da gibt es ja krass viel Variation, ja. Da muss man ja schon mal auch die Variante finden, die einem so gefällt, ne? Also wenn man bei Spotify guckt, da kommt man bei jeder, was man dann so findet, schon einiges zusammen und dann muss ich ein bisschen durchklickern, bis dann, vor allem ist es schon schwer bei vielen überhaupt den Unterschied rauszuhören. Das ist auch schon krass. Also manche denken schon, ist doch alles dasselbe. Aber gibt es immer so kleine Unterschiede. Aber da bin ich auch nicht voll into drin. Deswegen habe ich bei den drei Songs, oder den drei Stücken, die ich für meine Medientipps, zu denen wir jetzt kommen, rausgesucht habe, habe ich gar nicht viele Variationen überall durchgehört. Da bin ich noch dabei. Habe aber erstmal so die mir am besten vorkamen, mal reingenommen. Und da fange ich an mit meinem ersten. Das ist der Komponist, ist der Edvard Grieg, ein schwedischer Komponist, der die Peer Gynt Suite komponiert hat.
Das klingt so kompliziert.
Peer Gynt. Ja gut, ist ja schwedisch, ne? So. Aber es geht auf jeden Fall um die Peer Gynt Suite Nummer 1, Opus 46, den Akt 4. Und dann in der Halle, das hört sich halt schon...
Ja, genau, das klingt schon so hochgestochen. So.
Ja, genau, das ist halt schon so, das turnt schon ein bisschen ab.
So, Alter, kann man das nicht irgendwie, keine Ahnung...
Aber es wäre doch viel einfacher, wenn er einfach gesagt hätte, hier, ich habe jetzt hier den Song von Edvard Grieg in the Hall of the Mountain King. Bam, fertig.
Ja, nee, das reicht aber nicht.
Nee,
weil eben das ist diese Interpretation, dann gibt es das Ganze in C-Dur und dann gibt es das Ganze in E-Moll oder sowas.
Nee, das gibt es nicht, verschiedene.
Ja, aber manchmal gibt es sowas.
Ja, nee, manchmal sind wir selber. Ich weiß auch gar nicht, wieso das jedes Mal mit dabei steht. Aber da bin ich auch noch nicht so into.
Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch keine Ahnung.
Auf jeden Fall ist es der Akt 4 von dem Ganze. Es gibt mehrere Akte, ja natürlich immer bei so Stücken, Symphonien. Und hier ist es der Akt 4 in der Halle des Mountain Kings, des Bergkönigs. Die hat bestimmt jeder schon gehört, die Melodie auch.
Ja, das ist also der Name.
Das ist auf jeden Fall was Bekanntes, würde ich sagen. Kommt schon sehr vielen Filmen irgendwie
drin vor. So ähnlich wie The Flight of the Bumblebee.
Ja.
Das ist jeder hat es schon mal irgendwie gehört und kann es.
Es sind ja viele klassische Stücke, die halt irgendwo in Filmen irgendwo schon verwurstelt worden sind und die man irgendwo schon gehört hat. Aber meine nächsten zwei Interpreten darf ich nicht sagen, sondern nämlich die Komponisten, weil
Interpreten sind die, die spielen.
Genau, interpretiert haben das ja immer andere und die habe ich mir jetzt auch gar nicht aufgeschrieben, weil das würde viel zu lange werden, jetzt was ich hier vorlese. Ja, noch mit Interpreten, weil das halt immer irgendwelche Orchester sind, aber ich packe in die Playlist halt die, die ich für gut befunden habe. Naja, der nächste wäre der Antonín Dvořák mit seiner Symphonie Nummer 9. Aus der neuen Welt, auch wieder der Akt 4. Das, was ich meistens bei mir, oder die Dinger, die ich am meisten gut finde, sind immer Akt 4.
Ja?
Ja.
Bist du der Akt 4-Typ?
Genau, ich schon gedacht.
Bin der typische
Akt 4-Typ.
Ja, das wusste ich eigentlich schon immer.
Das schreibe ich auch immer in meinen Lebenslauf immer mit rein.
Genau, ich
bin typischer Akt 4-Typ.
Typischer Akt 4.
Es liegt einfach daran, dass der Akt 4 halt immer so der ist, der halt am meisten abgeht und einfach so aus den vorherigen Akten quasi immer das Beste da im Akt 4 drin vorkommt.
Genau, ohne Scheiß Vorspiel.
Der Rest ist so ein bisschen Aufbau und sowas
halt. Kalk immer gleich zum Akt,
richtig,
ohne Scheiß
ich komme Akt 4, da geht's ab. Deswegen Akt 4. Genau, das war das. Also die Symphonie Nummer 9 von Antonín Dvořák, ist Tscheche übrigens. Und dann habe ich hier noch einen russischen Komponisten mit drin, Alexander Borodin, mit seiner Symphonie Nummer 2. Und bei dem ist aber ganz lustig.
Akt 4.
Akt 1.
Oh nein.
Diesmal Akt 1. Ja. Ich glaube, Akt 4 war irgendwie bei da irgendwie nicht so toll. Aber im Akt 1 hat er die besten Sachen gemacht. Aber bei dem ist lustig, der ist gar nicht hauptsächlich Komponist. Die anderen, die ich jetzt hier gesagt habe, waren irgendwie hauptsächlich Komponist oder für das, was sie als Komponisten geschaffen haben, bekannt. Und er hier war aber eigentlich Mediziner und Chemiker. Und hat das nur so nebenher noch gemacht. Und hat noch komponiert und keine Ahnung. Die Leute haben sich gewundert, wie er das alles aufeinander gekriegt hat überhaupt.
Ja, manche sind halt gesegnet, ne? Mit Kreativität pur. Also.
Richtig, und voll hier mit Chemie und Wissen und so. Und da war er wohl auch recht bekannt. Also das ist also Russe.
Russe halt, ne?
Wie sie so sind.
So Sinn, ne? So Teilzeitmediziner.
Ja. Und dann komponieren sie halt so nebenbei noch.
Und da werden auch die Autos geschraubt vom Nachbar.
So locker aus der rechten Hand raus und so.
Ja.
Ja.
Und Fernseher reparieren sie auch noch.
Reparieren, achso, alles, ja. Klar.
Logisch.
Und dann auch eigene Garde und pflanzen Sarah und sowas.
Ja,
das ist übliche.
Die halt, so sind die.
Ja, und wenn man die drei mal angehört hat, dann wird man wahrscheinlich schnell merken, dass ich eher so in die epischere Richtung tendiere.
Also beim Hörer war es definitiv so, dass man das natürlich alles als Filmmusik nehmen kann, aber das hast du ganz am Anfang schon
das ist 1A Filmmusik.
Das ist wenn man jetzt zum Beispiel so jemand wie Hans Zimmer, ich meine der Popstar unter der
Filmkomponisten
nimmt, der macht ja prinzipiell auch nichts anderes als klassische Musik zu komponieren, nur halt eben auf den Film zugeschnitten.
Ja. Oder John Williams, auch krass bekannt. Unter den neuen Komponisten, die halt einfach nur Filmmusik halt haufenweise machen und dadurch bekannt sind.
Weil es eben, finde ich, auch mehr Sinn ergibt.
Ja.
Weil es ist wirklich wie ein Zuhause für die Musik. Weil die kommt halt aus ohne die Geschichte, sag ich mal. Man kann sich zwar jetzt, Beispiel die Moldau zum Beispiel, ist ja so aufgebaut, dass dann erst das kleine Flüsschen und das geht dann so weiter und wird dann irgendwann größer und reißende Ströme und so weiter, das wird dann alles musikalisch dargestellt, wenn es so ein Thema gibt. Bei anderen sind die aber doch sehr, ist das richtige Wort für...
Ja, bei Popmusik tust du ja nicht versuchen, eine Geschichte damit, also nicht immer, es gibt natürlich auch Leute, die Musik machen, damit versuchen, halt so eine Geschichte halt wirklich damit zu erzählen. Aber die machen das ja mit jedem Instrument quasi, versuchen sie...
Die haben ja ihren Text dafür, die können ja die Geschichte direkt dir ins Ohr labern.
Ja.
Die jetzt so in der klassischen Musik, da wird ja nichts gesprochen, nichts gesungen und so weiter.
Was auch ein super Vorteil ist, finde ich.
Ja,
ja. Ich sage immer, ich tue mich schwer mit Gesang und brauche halt immer so einen passenden, damit die Musik mir gefällt. Und bei der Klassik ist es ziemlich einfach, weil sehr oft einfach niemand singt.
Ja, es wird halt...
Außer bei Opern oder sowas.
Das geht immer gar nicht.
Nein, Opern sind schlimm.
Also Opern, wow. Ja, wow, ich habe noch nie irgendwas gehört, was opernmäßig was gut wäre. Vielleicht kennt irgendjemand was, was wir uns mal reinziehen sollten, was vielleicht in die Richtung geht, was ihr denkt, es könnte uns gefallen. Das würde mich mal echt interessieren. Ich glaube, es gibt nichts opernmäßig.
Da kommt bestimmt auch wieder so eine Metal-Oper halt. Gibt es ja so Metal-Opern, die halt so voll...
Ja, so Dings hier... Nightwish. Meatloaf-mäßig.
Nightwish versucht auch sowas.
Ach, ja, gut, der ihren blöde Gesang ist jetzt halt... Oh, Entschuldigung. Der ihren Gesang ist jetzt halt, ich sag mal, irgendwie opernmäßig angehaucht. Aber das hat jetzt wirklich... Naja. Warst du schon mal in der Oper? Also so, hast du da ganz immer reingezogen irgendwo?
Nein. Also... Eine richtige Oper. So ein Musical halt eher. Mehr, ne? Ja. Also ich war mein Phantom der Oper und da war halt auch so eine Opernsängerin mit am Start.
Ja,
und alle,
aber,
und immer wenn die dabei war, war es grauser.
Ja, stimmt. Das ist glaube ich, auch nicht wirklich eine Oper, aber. Ja. Also sowas würde ich mir auch nicht sehen. Aber was ich definitiv auf meinem Zettel habe, vielleicht machen wir das sogar zusammen.
Ja.
Ich möchte in so ein fettes Orchester mal, das echt irgendeine.
Ja, ich war ja bei Star Wars in Konzert.
Also, ja, das ist schon, geht schon in die Richtung.
Wo dann quasi der Star Wars, der Film läuft und währenddessen spielt halt ein Orchester, spielt dann halt die Musik.
Vielleicht gönnen wir uns irgendwann mal in Hamburg ein paar gute Biere und gehen in die Elbphilharmonie.
Oh, gleich in die Elbphilharmonie.
Ah ja, wenn dann richtig, oder?
Ah, jawohl.
Also, das würde mich schon mal interessieren, da hätte ich schon mal echt Bock drauf.
Wenn man dann so krass gutes, klassisches Konzert reinzieht.
Ich glaube, wenn also in so einem Saal, der wirklich drauf aus ist, für diesen geilen Klang und dann sieht so dieses fette Orchester, ich glaube, da kann kein Musikerlach der Welt irgendwie mithalten.
Aber da brauche ich auch was Episches dann. Da, also sowas,
ja, da müssen wir natürlich gucken.
So ein Vivaldi oder sowas brauche ich dann nicht. Also da will ich dann schon irgendwas Geiles von Beethoven.
Was fetzt, ne?
Oder so der Borodin, der macht auch teilweise gute epische Sachen.
Weil wir dann als Einzige in der Reihe hocken und Headbanging
sind. Alle denken, was ist denn da los? Stehen sie da mit ihrem Craftbeer in der Elbphilharmonie und sind am Headbanging.
Dem komischen Zimtstout.
oder Zimtporter, man weiß es nicht.
Genau.
Entweder Stout oder Porter.
Das ist auch ein gutes Wort zum Sonntag und zum Ende.
Ja.
Ist Sonntag? Nee. Der erste ist Montag.
Voll verwirrt, ne?
Ja.
Durch diese ganze Zeit, oder weiß man manchmal nicht, was ein Tag gerade ist. Nee, Mittwoch immer.
Nee, ich meine, wann es rauskommt.
Achso, wann es rauskommt.
Montag.
Das ist der erste, ja, Montag ist der erste.
Ihr hört uns am 1.
Korrekt.
Oder am 2., 3., 4., vielleicht 16., keine Ahnung. Ja.
Er spielt jetzt am 16. rum wohl mit einem anderen Thema dann.
Ja, stimmt. Nee, man kann, das ist ja auch am 16. hören, ist ja nicht verboten.
Richtig, ihr könnt es immer hören.
Ja.
Könnt ihr durchgehen, könnt ihr einfach. Jeden Ofen könnt ihr eine andere Folge hören, weil wir haben mittlerweile so viele.
Wir sind bei 44 jetzt, ne?
44. Ja, ist schon krass. Vor allem habe ich, ich habe gesagt, ich habe ein bisschen in Konkurrenz gehört und habe mich ein bisschen mit unserer Konkurrenz-Podcaster ein bisschen auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, wir sind schon die Einzigen, die innerhalb der letzten 2 Jahre da konstant alle 2 Wochen eine Folge rausgebracht haben. Also wir sind da schon
hart dabei.
Content-mäßig sind wir gut dabei, ja.
Aber es macht ja auch Spaß.
Richtig.
So wie man heute wieder gehört hat, finde ich.
Korrekt.
Also hopp,
so, Leute.
Ab ins Nest.
Richtig, du, ab ins Bettchen jetzt, wir sind raus. Leute,
genau.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.